Happy Shooting, Folge 750. Lichtquelle gegen die Wand werfen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Hallihallöchen, Chris. Was macht die Sturmfront bei euch?
Oh, die ist durch, ist durch. Ist auch nicht viel passiert. Ich habe aber das Auto umgeparkt, damit nicht unter der Eiche dann irgendwie, dass da plötzlich Äste runterfallen und so.
Ja, das ist.
Ist aber sinnvoll. Was runtergekommen, so ein bisschen.
Ja, hier auch.
Aber die Villa steht.
Moderatoren Boris und Chris.
Ja, ja, man musste das Pferd extra anbinden, oder?
Nee, die Pferde sind, die sind tatsächlich drin geblieben bei dem Sturm. Die bleiben dann in den Boxen. Weil das hat keinen Sinn. Die wollen auch gar nicht draußen sein dann und die fühlen sich dann etwas wohler drin. Außerdem halt nicht ganz ungefährlich, wenn da Zeug umkippt oder vorbeifliegt. Wir hatten hier tatsächlich bei uns in der Gegend doch einige Schäden. Also so umgestürzte Bäume auf den Straßen oder Bahntrassen und so weiter. Und da waren hier technisches Hilfswerk und die Feuerwehrhilfskräfte richtig mächtig im Einsatz da, noch spät in der Nacht. Und das wurde natürlich auch dokumentiert dann von den entsprechenden FotografInnen der jeweiligen Hilfsorganisation. Und insofern hat das durchaus Bezug hier zu dieser Sendung, denn ich war ja mal beim technischen Hilfswerk und habe da auch Fotos gemacht, damals noch analog. Und es ist eine Herausforderung, die Hilfskräfte in der Nacht zu fotografieren und das Ganze auch noch gut aussehen zu lassen, weil die haben halt alle so reflektierende Streifen und orangene Westen und mit Blitzlicht ist da schon schwierig gewesen und das ist tatsächlich heutzutage ziemlich genial, wenn ich mir die Bilder angucke, was da dank der Digitaltechnik und diesen High-ISO-Performances selbst mit dem Smartphone tatsächlich heutzutage möglich ist und es doch ganz nette Bilder gibt von diesen Aufräumarbeiten in der Nacht. Finde ich toll. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer da draußen, die für uns alles wieder aufräumen nach so einer Sturmnacht oder auch in der Nacht schon unterwegs sind, Leute befreien, aus Autos in die Krankenhäuser fahren und ähnliches. Ihr tut echt einen richtig geilen Job da draußen und ich kann es beurteilen, denn ich habe das mal ein paar Jahre auch gemacht beim Hilfswerk. Von daher weiß ich, wie das ausschaut. Danke.
Und das ist auch tatsächlich der ich sage ja immer, wenn schlechtes Wetter ist und so, gerne rausgehen, auch bei Regen und Fotos machen, weil sonst da gibt es einfach die besseren Fotos. Aber bei sowas nicht bei rausgehen, weil sonst fliegen einem Sachen auf den Kopf und dann ist man hinterher nicht mehr.
Ja, das ist wirklich nicht so ungefährlich.
Und, Bäume und Zeug, das ist wirklich gefährlich. Genau. Also schön, dass ihr alle noch da seid. Ich hoffe mal, dass ihr alle noch da seid. Wir sind auf jeden Fall hier und machen heute eine Sendung über zum Beispiel Ömsels.
Mhm. Das ist immer gut.
Ja, wir gehen nochmal kurz auf LFFS ein, dann reden wir über Objektive, über Lightroom, über Space-Fotos und so diverse Dinge. Ja, das wäre die Einladung. Bevor wir überhaupt irgendwas tun, ganz kurz nochmal natürlich die Hinweise auf unsere Live-Begleitung hier. Wir haben den Happy Shooting Slack und dort den Kanal dienstags 18 Uhr. Der Slack war vorhin kurz kaputt, aber er ist jetzt wieder da. Frag mich nicht, warum.
Ja, serverseitig war da wohl ein bisschen Probleme, ja.
Wir hatten schon kurze Panik, weil wir ja da an der Stelle üblicherweise immer viel Inputs bekommen und viel Interaktion bekommen und Nun ja, außerdem dürft ihr natürlich hier Fragen reinwerfen auf dem Slack-Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage oder gerne auch mal einen Audiokommentar oder einen Videoschnipsel an info@happyshooting.de. Wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht, am Anfang der Sendung mal kurz in die Basics reinzugrätschen. Also für alle, die jetzt neu dabei sind und vielleicht auch mit dem Fotografieren noch so ein bisschen noch nicht genau wissen. Da haben wir über Belichtung gesprochen schon und über die Brennweite haben wir gesprochen. Und jetzt sprechen wir heute mal kurz über das Licht. Wir werden dann in den anderen Bereichen auch noch in den nächsten Folgen so ein bisschen in die Details gehen. Aber Licht ist nun mal wichtig. Weil ohne Licht
ist
Fotografie nüscht.
Sagt schon der Name Fotografie, also das Malen oder Zeichnen mit Licht.
Genau.
Ja, ohne Licht kein Bild.
Genau.
Das und, war's auch schon. Bis nächste Woche zum nächsten Basics.
Genau, Titel der Sendung: Ohne Licht kein Bild. Tschüss, bis dann. Nein, es ist halt quasi das zentrale Ding bei der Fotografie. Und interessanterweise machst du halt unglaublich viel erstmal aus dem Bauch. Das ist bei so Sachen immer so, bevor man mal irgendwie angefangen hat, wirklich intensiver drüber nachzudenken. Und Licht hat Eigenschaften. Wir gehen mal ganz kurz über die wichtigsten Eigenschaften von Licht. Das erste wäre die Intensität. Wie hell ist das denn? Mehr Licht, weniger Licht, mehr hell, weniger hell. Ganz einfach. Das heißt, wenn die Sonne irgendwo fett drauf brennt oder wenn irgendwo in einem geschlossenen Raum nachts eine Kerze brennt, dann sind das halt sehr unterschiedliche Intensitäten. Und die muss man natürlich irgendwie mit der Kamera einfangen, abbilden und auch Entscheidungen treffen, wie hell man zum Beispiel was abbildet. Man kann nämlich auch ein kerzenbeleuchtetes Zimmer taghell machen mit der Kamera und man kann auch die knallende Sonne irgendwie so aussehen lassen, als ob sie gerade der Vollmond wäre und es Mitternacht ist.
Was in alles alten Filmen sehr gerne gemacht wurde und in Serien.
Zum Beispiel.
Damit die SchauspielerInnen keine Überstunden bezahlt bekommen müssten.
Genau. Was wichtig ist, der zweite Punkt bei Licht ist die Richtung. Wo kommt das Licht her? Und ganz simpel, ich mache das mal hier für die Menschen am Video, ne? Also je nachdem, woher das Licht kommt, sieht es halt anders aus. As simple as that.
Das ist so. Also du kannst halt steuern, ob du was immer du fotografieren halt möchten willst, ob du das flächig, beim Gesicht, ob du das vollflächig ausgeleuchtet haben möchtest oder ob du halt mit Konturen arbeiten möchtest, mit Lichtschatten. Also in der Regel ist es angenehmer, wenn das, was man fotografiert, nicht direkt frontal beleuchtet ist, sondern ein bisschen von der Seite, weil das einfach durch einen Lichtschattenabfall einen gewissen natürlichen dreidimensionalen Effekt widerspiegelt. Also man sieht besser die Tiefe.
Der dritte Punkt ist die Größe der Lichtquelle. Das ist relativ einfach auch erklärt. Also wenn ich hier mit einer punktförmigen Lichtquelle was beleuchte, dann sieht man sehr, sehr harte Schatten hier so, ne? Unter der Nase, neben der Nase und so weiter. Wenn ich eine größere Lichtquelle habe, ich schaue hier gerade auf eine große Softbox, die mich anleuchtet, dann wird es weicher. Ganz einfach. Weiches Licht, weiche Schatten, hartes Licht, kleine punktförmige Lichtquelle, harte Schatten. Also Sonne wäre so eine punktförmige Lichtquelle. Die ist zwar riesig, aber die ist so weit weg, dass sie wirklich winzig ist. Und wenn da Wolken davor sind, dann haben wir halt eine große Lichtquelle, weil die Wolke dann zur Lichtquelle
ist. Genau, sieht man ganz einfach an einem sonnigen, blauen Himmeltag. Ihr wisst, was ich meine.
Genau.
Einfach mal gucken, was man für Schatten auf die Straße wirft. Und das gleiche mal machen, wenn es bedeckt draußen ist, was man dann noch für Schatten wirft.
Genau.
Das ist ein großer Unterschied.
Kleine Lichtquelle, die punktförmige Lichtquelle, lässt sich relativ einfach in eine große Lichtquelle umwandeln. Das kann man machen, indem man sie zum Beispiel gegen eine Wand wirft, gegen eine weiße, oder auf einen großen Reflektor wirft. Also Sonne auf Reflektor macht die auch größer.
Ich wäre vorsichtig, die Lichtquelle gegen die Wand zu werfen. Die kann dann auch kaputt sein. Aber ich glaube, es hat jeder verstanden, was gemeint war.
Aber zum Beispiel der Blitz auf der Kamera, das ist in der Regel eine punktförmige Lichtquelle. Wenn man den nach oben klappt und über die weiße Zimmerdecke bouncen lässt, dann wird die groß. Umgekehrt, eine große Lichtquelle zu einer kleinen machen, ist nicht so leicht.
Ist schwieriger. Kann man über die Entfernung schaffen. Also weiter weggehen von der Lichtquelle.
Also wenn jetzt diese Softbox, die mich anleuchtet, 5 Meter weit weg wäre, wäre sie natürlich auch deutlich dunkler, aber sie wäre auch deutlich kleiner.
Genau. Genau.
Bei einem bewölkten Himmel ist es schon schwierig, den Punkt
von
aber Intensität, Richtung, Größe, das sind mal die wirklich wichtigen Punkte. Dann kommt noch eine Farbe dazu, also Licht hat unter Umständen eine Färbung.
Also
eigentlich warme Abendsonne, kühles Mittagslicht oder im Winter ist das Licht in der Regel auch sehr kühl. Und
Wieder. Wer sich an seine Schulzeit erinnert mit dem Prisma und diesem Experiment, weißes Licht auf dem Prisma, dann kommt da Regenbogenfarben raus. Das heißt, weißes Licht besteht aus farbigen Anteilen und alle Farben zusammen ergeben eben ein Weiß. Und jetzt ist es aber so, dass selten alle Farbanteile im selben Anteil vorhanden sind. und somit es nie ein reines Weiß ist, sondern eigentlich immer eine Tendenz in irgendeine dieser Farben dieses Spektrums vorhanden sind. Und das hängt eben davon ab, was weiß ich, die Sonne zu welcher Tageszeit, sie in welchem Winkel durch unsere Atmosphäre gefiltert wird. Oder halt eine LED, wie sie justiert ist, dass sie leuchtet. Oder eine Leuchtstoffröhre, die hat halt eher dann in der Regel einen grünlichen Farbanteil zum Beispiel. Das ist etwas, was einen stören kann, was man berücksichtigen sollte. Es kann aber auch etwas sein, was man für sich nutzen kann.
Tja, und ich würde auch sagen, dabei lassen wir es erstmal. Ich denke, was, wenn jetzt, wie gesagt, am Anfang der Fotografie steht, was ihr hier mitnehmen könnt, ist einfach mal im Hinterkopf dieses, oh, das nächste Mal, wenn ich irgendwo fotografiere, schaue ich mal, wie sind denn die Lichter? Wie groß sind die, wie intensiv sind die und aus welcher Richtung kommen die? Und spielt da mal ein bisschen mit den Richtungen, vielleicht auch mal einfach mit einer Taschenlampe mal gucken, aus verschiedenen Richtungen, was da passiert mit eurem Motiv.
Ganz genau.
So, das war es erstmal zu den Grundlagen des Lichtes. Kommen wir hierzu.
Hallo Boris, hallo Chris. Herzlichen Glückwunsch zu Folge 750. Zu 750 Jahren Happy Shooting hätte ich natürlich ganz gerne auch als Timekeeper irgendwas in Tagen, Stunden, Minuten oder Sekunden geliefert. Aber das ist alles gerade ein bisschen krumm und schief. Und deshalb habe ich mir die Mühe gemacht, mal kurz eure Sendedauer in Ömsels auszurechnen. Der Einheit, in der man auch ISO angibt. Die Formel dazu lautet 365 minus 2 Podcaster hoch 2 mal 7 mal kumulative Happy Shooting Länge in Minuten durch kumulative Happy Shooting Länge in Sekunden. Und das Ergebnis sind 42 Ömsels. Herzlichen Glückwunsch dafür und bis bald. Der Rolf. Tschüss.
42 ist eh klar.
Ömsels. Da hast du was losgetreten.
Ja.
Mein Gutes da.
Kannst ja nicht ändern.
Ach ja.
Ach Rolf, ja. Danke schön. Rolf.
Ist eine
750. Interessante Formel.
Das ist die Dreivierteltausend. Mei,
oh mei. Ja.
Na gut, apropos losgetreten. Wir haben ja noch was anderes losgetreten. Wir haben letzten Mittwoch die locker fluffige Fotoshow mit Boris und Chris losgetreten. Also FFS kurz. Da hatten wir hier angekündigt, da haben das Experiment gemacht, mal eine reine YouTube-Sendung zu machen mit allem drum und dran, mit Glücksrad, mit Fragen, mit Bilder anschauen. Da müssen wir alles noch ein bisschen optimieren, aber es hat schon erstaunlich gut funktioniert.
Es war die erste reine YouTube-Sendung.
Ja, also insofern war völlig okay. War, ich glaube, auch spaßig. Also die Leute, die dabei waren, wir haben gutes Feedback bekommen.
Doch.
Wer das gerne nachgucken möchte, das gibt's. Wir haben auf YouTube haben wir einen in den Shownotes haben wir einen YouTube-Link, hier kann man es mal auf dem Bildschirm kurz sehen. Das ist also so, wie sich das gehört, mit dem Live-Chat auf dem Bildschirm und diversen Dingen. Wir haben dann auch, wenn uns das Stoff ausgeht, unser Glücksrad, mit dem wir dann diverse kleine Spielchen hier mal reinzaubern können. Wir haben noch ein paar weitere Sachen im Ärmel, die wir dann entsprechend weiter treiben werden. Und zwar in der nächsten Folge, jetzt muss ich den Kalender.
Wir machen das nochmal, ja.
Wir machen das nochmal und zwar machen wir das nächste Woche Mittwoch wieder. Also am 2. März
Aschermittwoch
dürft ihr euch mal in den Kalender schreiben, 18 Uhr. Und also interaktiver geht's kaum. Wo wir hier, wenn wir Podcast aufnehmen, ja eher so, na ich sag mal, aus dem Chat so Inputs aufnehmen, aber nicht so richtig viel interagieren. Da ist das bei der locker fluffigen Fotoshow dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Genau, war sehr spaßig.
Insofern, uns hat es total Spaß gemacht und ich glaube, das könnte euch auch Spaß machen. Also Mittwoch, der 2. März um 18 Uhr. Ja, warte mal, jetzt muss ich hier noch kurz den. Ich bin ja noch parallel am Optimieren.
Dann könnte ich ja schon mal was zum Objektiv sagen, was über den Zaun geworfen wurde. Ich habe leider nicht notiert,
Du hast ein Objektiv?
Von wem ich den Link, nee, den hast du Objektiv nicht, aber so, einen Link zu einem Objektiv. Falls das noch jemand weiß, es geht um ein Viltrox-Objektiv für das Canon RF-Mount. Wir hatten ja darüber diskutiert, dass es kaum Drittanbieter-Objektive gibt für das RF-Mount, also für die neuen R-Bodies von Canon. Und da spekuliert, was da wohl die Hintergründe sein könnten. Aber Spekulatius ist vorbei. Wir haben neues Jahr. Es gibt von Viltrox ein Objektiv, und zwar ein 85mm Objektiv mit Offenblende 1.8, also das ganz klassische 85-1.8. Ich habe das von Canon als EF-Mount und liebe es. Und dies ist eben jetzt ein 85-1.8 für das RF-Mount mit Autofokus. Das ist das Besondere, denn Objektive fürs RF-Mount gibt es sehr wohl, nämlich manuelle, aber der Autofokus, das ist halt der kritische Punkt. Ja, und da gibt es jetzt eins, es hat einen STM-Motor, so ein Stepper-Motor. Das verspricht jetzt nicht unbedingt rasende Geschwindigkeit, aber durchaus eben auch einen weichen Autofokus für Video, würde ich zumindest erwarten davon. Hat 10 Linsen, das verspricht einiges an Korrekturen. Offenblende 1.8 habe ich schon gesagt. Und das Geniale ist, der Preis liegt so um 350 Euro.
Und wenn das dafür dann gut ist?
Das ist für ein 85-1.8 ein echt fairer Preis an dieser Stelle. Da reden wir so irgendwie vom halben Preis oder sowas vom Canon RF Pendant, glaube ich. Ich glaube, das liegt so.
Du hast es aber noch nicht getestet.
Nein. Aber ich, also das Blöde ist, ich habe halt das alte Canon 85-1.8, was ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Und ich habe natürlich einen Adapter für den RF-Mount. Also das funktioniert halt einwandfrei. Von da habe ich keine Not, ein 85-1.8 mit RF-Mount zu holen. Aber es lockt mich natürlich schon in den
Film. Der Ralf schreibt im Slack, dass er das Ding hat
für Z-Mount.
Ja, das gibt es natürlich
sei für, ordentlich. Gibt für verschiedene Mounts das Ganze.
Ja, und ja. Das sollte ordentlich sein, sagt Ralf. Ralf ist schuld, falls das dann
absolut nicht ist. Also was ich an Reviews gefunden hatte, es gibt natürlich Reviews bei YouTube und auf Webseiten, auf diversen. Das sieht echt nicht schlecht aus. Und auch das Design von dem Objektiv ist halt so ein modernes Design, also sehr geradlinig, wenig verschnörkelt. Mhm. Das sieht schon echt schick aus.
Nikon. Z-Mount ist Nikon,
Jochen. Z-Mount ist Nikon, genau. Also ich finde das sehr, sehr schick. Solltet ihr so gerade auf der Suche sein und das Canon RF Pendant zu teuer sein und das EF mit Adapter möchtet ihr nicht, dann ist das Viltrox vielleicht mal einen Blick wert. Könnt das auch gerne erstmal an mich liefern lassen, dann probiere ich das.
Dann könnte man hier auch gleich einen Live-Test machen und so.
Absolut. Ich finde, das ist eine tolle Brennweite für Vollformat, also so für Porträtgeschichten und so einfach. Richtig, richtig toll. Naja. War ein schöner.
Naja.
Schöner Tipp, habe ich gerne angenommen. Was auch gekommen ist, das habe ich tatsächlich auch im Slack gesehen, aber ich hatte es natürlich auch schon vorher bei mir im Feed, ist Panasonic hat eine neue Kamera rausgebracht, und zwar ihre neue Flaggschiff-Kamera, die Panasonic GH6 ist es jetzt. Nach der 5. Die 6, wer hätte das gedacht? Und es ist eine Micro Four Thirds Flagship-Kamera mit Lüfter.
Mit spritzwassergeschütztem Lüfter. Der soll tatsächlich spritzwasserfest sein.
Vielleicht ist er spritzwassergeschützt oder die Kamera spritzwassergeschützt, weil der Lüfter dann angeht und das Wasser wieder rauskatapultiert. Wer weiß das schon?
Oder du kannst ihn halt doch irgendwie als so Unterwasserdrohne verwenden?
Ich, weißt du, so ein Propeller? Möglicherweise. Also ich finde diese Kamera sehr merkwürdig. Aber wir können ja mal so ein paar Features durchgehen und ich kann sagen, was ich daran kurios finde oder wo ich so ein bisschen noch Fragezeichen habe. Vielleicht sieht das jemand anders. Uwe
sagt Milch auf Schäumer.
Also Panasonic, wir haben damals schon gesagt, Micro Four Thirds, da gibt es zwei große Player, nämlich Olympus, jetzt eben OM Systems und Panasonic. Das waren immer so die beiden, die man wirklich, ja, also die das Ganze nach vorne getrieben haben. Und dann war oft die Frage, kaufe ich mir jetzt ein Panasonic Body oder ein Olympus Body, weil die Objektive passen an beide und funktionieren auch an beiden gut. Und dann war es eigentlich immer so, dass man gesagt hat, die Olympus-Systeme, die Olympus-Bodies sind eher auf die Fotografie ausgelegt, Schwerpunkt Fotografie. und haben dann auch die ein oder andere Videofunktion. Aber wer wirklich Video machen wollte, hat lieber die Panasonic genommen, weil da einfach die Videoeigenschaften besser waren. Also was die Einstellung von Ton und Bildraten und so weiter angeht, da war einfach Panasonic war für Video und konnte auch Foto. Und das scheinen sie hier fortzusetzen, denn bei dieser GH6 sagen sie, der Schwerpunkt ist auch wieder auf Video ausgelegt. Denn Video, Entschuldigung, Video macht sie bis 5,7K, also kein 8K, das hängt an dem Sensor, zu dem kommen wir gleich. 5,7K mit 30 Bildern die Sekunde, 4K mit 60 Bildern oder 120 Bildern die Sekunde und Full HD mit 240 Bildern die Sekunde. Alles mit einem 5-Achsen Bildstabi bis 7,5 Blendenstufen Stabilisierung. Das ist ähnlich, wie wir das bei Olympus auch kennen. Das ist einfach bei diesem Micro Four Thirds System der absolute Wahnsinn an der Stelle.
Du kannst auch den Sensor irgendwie besser bewegen, weil der ist ja kleiner und wiegt nicht so viel.
Der ist kleiner, der wiegt nicht so viel. Der hat einfach ein bisschen mehr Platz im Body, um sich zu bewegen. Also da ist einfach eine ganze Menge los. Und das machen die einfach wirklich, also sowohl Panasonic als auch die OM System jetzt, unbeschreiblich, kann ich einfach nur sagen. Und das ganze Videokram natürlich ohne Zeitbeschränkung und ohne Überhitzung, weshalb sie nämlich einen Lüfter eingebaut hat. Das heißt, auch bei den anstrengenden Aufgaben mit hoher Auflösung oder hoher Bildrate kann ein Lüfter sich dazuschalten, der soll verhältnismäßig leise sein. Ich sage dann immer, ja, das sind neue PC-Lüfter auch und nach 2 Jahren klingen die anders. Da ist dann halt die Frage, inwieweit...
Wenn sie den ersten Lagerschaden haben.
Ja, Lagerschäden, wenn Dreck drin ist, Staub und so weiter. Also es ist halt die Frage, wie da dann die Wartung aussieht. Aber ich will das gar nicht schlecht reden. Es ist halt eine Lüftung drin, wenn das der einzige Weg ist, die Hitze abzutransportieren, die halt entsteht bei heftiger CPU-Last und Prozessornutzung. Dann ist es ja gut, wenn die Kamera nicht ausfällt und man eben auch längere Jobs dann durchfilmen kann. Ist ja alles in Ordnung.
Der Sound wird eh nicht an der Kamera genommen, sondern...
Wenn man es ernst meint,
lieber, nicht. Wenn man es ernst meint, dort genommen oder dort abgenommen, wo halt der Sound auch anfällt.
Korrekt. Ja. Also insofern, es könnte halt in einem kleinen Studio zu einem Problem kommen, aber das muss man jetzt testen, wie laut das Ding
wirklich ist. Ja, da muss man hören, den Lüfter. Das, ich habe hier läuft auch ein Lüfter, der meine LED-Fläche hier hinten kühlt, den...
Der ist jetzt bei dir kein Problem, weil du ein sehr gerichtetes Mikrofon hast. Wenn du jetzt halt drei Leute im Saal sitzen hast mit einem Lavalier-Mikrofon, dann kann das schon wieder eher ein Problem sein.
Ne? Richtig.
Also das ist dann halt, aber da reden wir dann mal in unserem Film-Podcast dann darüber.
Vielleicht kann man ihn ausschalten, wenn man die Auflösung reduziert oder irgendwie sowas.
Es gibt, glaube ich, Optionen, um den zu- oder abzuschalten, aber ich habe die Kamera jetzt nicht in der Hand. Ich kann da auch nur aus Reviews Halbseiten berichten. Interessanter fand ich den neuen Sensor. Denn auch wie die OM Systems einen neuen Sensor hat, da haben sie ja von Stacked und Backside Illuminated geredet, hat die Olympus auch einen neuen Sensor. Da habe ich jetzt keine Specs dazu gefunden, außer dass sie 25 Megapixel hat und damit der am höchsten aufgelöste Micro Four Thirds Sensor derzeit ist. Und kein AA-Filter, also kein Low-Pass-Filter, Anti-Aliasing-Filter mehr drauf hat. Also jeder Pixel so, wie er eben kommt. Das könnte anfällig für Moiré-Effekte sein. Wird man dann sehen. Aber ja, weiß nicht, ob 25 Megapixel schon ausreichen. Das wird die Erfahrung zeigen. Interessant ist, der Sensor hat Dual ISO eingebaut. Das heißt, er hat 2 Verstärkerschaltungen on board, die gleichzeitig ausgelesen werden können. Das heißt, man kann gleichzeitig ein Bild mit hoher ISO und mit niedriger ISO mit den verschiedenen Verstärkerschaltungen auslesen. Und diese beiden Bilder, die da gleichzeitig ausgelesen werden, können auch kombiniert werden mit dem an Bord befindlichen Prozessor, um dann eben ein sehr rauscharmes HDR-Bild auch im Video zu ermöglichen. Schreiben Sie mit bis zu 13 Blendenstufen Dynamikumfang. Und das ist für Micro Four Thirds, das ist eine Ansage. Der Rolling Shutter soll auch minimiert sein, weil der Sensor halt sehr schnell ausgelesen werden kann. Deswegen könnte ich vermuten, dass er stacked ist, aber ich habe es nicht explizit gelesen. Wird aber wahrscheinlich so sein, das sehen wir gleich. Schnellerer Prozessor ist drinne. Die Full-Frame-Kamera von Panasonic, die S1H, war wohl bisher die schnellste Kamera vom Prozessor her. Der in der GH6 soll doppelt so schnell sein. Also da haben sie sich nicht lumpen lassen. 5-Achsen-Stabi haben wir schon gesagt, 4,5 Blendenstufen. Das alles führt zusammen dazu, dass man freihand ein Hi-Res-Shot machen soll, also mehrere Aufnahmen, die in schneller Folge gemacht werden, mit leichtem Sensorversatz oder eben das Handzittern berücksichtigen und dann kombiniert werden. Das soll mit 100 Megapixeln möglich sein, auch Freihand. Bei UM Systems ist, glaube ich, Freihand 50 Megapixel und vom Stativ 80.
Wobei mal ganz ernsthaft, wer macht denn mit der Kamera Stills? Die wird doch für Video verwendet.
Die wird für Video anderes. Verwendet, aber es geht. Also wenn du jetzt eine schöne Stadtansicht oder sowas hast, so von oben Blick auf die Stadt, altes Fachwerk oder so, und kannst da so einen High-Res-Shot machen, das ist schon interessant.
Ja.
Schon schön. Aber sie haben einfach, denke ich mal, die UM-System, die UM1 genommen und haben einfach einen draufgesetzt, vermute ich mal. Mhm. Sie haben allerdings weiterhin keinen echten Phasenautofokus. Das ist das, was Olympus immer ausgezeichnet hat. Sondern sie haben ihr eigenes Autofokussystem. Sie nennen das DFD-Autofokus. Das ist ein System, bei dem der Phasenautofokus simuliert wird. Also auch da schaut sich die Kamera verschiedene Stellen auf dem Bild an, und zwar nicht nur die Stellen mit dem höchsten Kontrast, sondern auch eben die unscharfen Stellen. DFD steht für Depth from Defocus, das heißt, er guckt sich auch die Teile an, die nicht im Fokus sind, und versucht dann aus den Bestandteilen mit Hilfe seiner schnellen CPU eben zu ermitteln, was hier wohl passiert ist. Das soll ganz gut gehen, je nachdem, welchen Test man sich anschaut. Häufig wird halt ein echter Phasen-Autofokus da Vorteile also, haben.
Also, ich habe mir heute tatsächlich zu der GH6 das Video von Kai Wong angeschaut. Das ist heute rausgekommen. Und die haben da auch so ein bisschen Fokustests gemacht. Und es war tatsächlich so, also auf Default-Settings hat die immer schön sich die Gesichter geholt, oder wenn kein Gesicht da war, halt dann was anderes, aber ansonsten immer schön relativ schnell dahin fokussiert. Also es war jetzt nicht irgendwie lahmarschig.
Oder nee, so. Also das.
Und es hat vor allem sehr gut gesessen. Also sie meinten beide, dass die Kamera irgendwie gefühlt halt das Richtige macht. So hat sich das angehört.
Und mehr willst du am Ende des Tages auch nicht haben. Da ist ja eigentlich egal, mit welchen Tricks sie das schafft. Hauptsache, sie schafft es.
Das war jetzt mehr so Vlogging-Content natürlich. Vielleicht ist das bei Wildlife noch mal anders. Aber ich denke, da wird man das eine oder andere auch konfigurieren können.
Die Erfahrung wird es zeigen. Was DFD sonst immer so auszeichnet oder bei Panasonic der Autofokus so ein bisschen auszeichnet, wo es sich bemerkbar macht, ist, dass wenn du eine relativ ruhige Position hättest, also so wie ich jetzt hier vor der Kamera sitze, und ich habe hier auch ein Autofokussystem aktiv, dann hättest du bei der Panasonic gerne mal so ein ganz leichtes Zittern hinten in der Unschärfe, weil er immer wieder ein bisschen versucht nachzujustieren und nicht so dahin springt und dann da bleibt. Naja, wird sich zeigen. Was ich jetzt aber ganz interessant fand, wo ich ein bisschen verwirrt bin, ist die Serienbildgeschwindigkeit. Mit dem elektronischen Verschluss ist angegeben 75 Bilder die Sekunde in voller Auflösung und 300 mit reduzierter Auflösung, weil ich jetzt nicht weiß, wie stark reduziert. Das allerdings nur mit einem statischen Autofokus, also ohne Autofokus und Belichtungsnachführung. Muss man immer gucken, wofür man es gebrauchen kann. Und wenn ich jetzt ein Autofokus-Tracking haben möchte, also einen kontinuierlichen Autofokus, dann falle ich sofort runter auf 7 Bilder die Sekunde mit elektronischem Verschluss. Das finde ich tatsächlich erstaunlich langsam. Das hat mich gewundert. Und da frage ich mich, ob das mit dem Autofokussystem zusammenhängt oder ob da was anderes noch dahinter steckt. Weil das ist echt ein krasser Sprung. Also es dürften da gerne auch mal irgendwie 14, 15 Bilder oder sowas sein, meiner Meinung nach, heutzutage. Aber gut, es ist halt keine ausgezeichnete Fotokamera, muss man einfach sagen. Mit mechanischem Verschluss wird es jetzt aber noch spannender. Da haben wir mit einem statischen Auto, also ohne Autofokus, haben wir 14 Bilder die Sekunde. Also schneller wird einfach der Verschluss nicht sein an dieser Stelle. Und 8 Bilder mit kontinuierlichem Autofokus. Das wäre also mit mechanischem Verschluss ein Bild mehr pro Sekunde als mit elektronischem Verschluss. Warum?
Das klingt nicht
Das so gibt doch keinen Sinn, oder?
Logisch.
Habe ich aber bestätigt gefunden auf der originalen Panasonic-Webseite. Also kein Tippfehler von irgendeinem Review oder so. Wer da eine Antwort dazu hat, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Da habe ich echt gestutzt. Naja.
I don't know.
Den Rest können wir relativ schnell abhaken, bis auf eine Sache. Sucher hat 3,7 Millionen Punkte. Das ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht herausragend. Display hat 3 Zoll, also üblich, mit 1,6 Millionen Bildpunkten, also jeweils rot, grün und blau zusammen addiert. Das ist auch nicht besonders hochauflösend, aber mei. Interessanter ist eher die Mechanik von dem Schwenkdisplay hinten. Also es ist, man kann es nach vorne klappen, 180 Grad, und natürlich rotieren und falschrum wieder zurückklappen, um das Display zu schützen und solche Späße. Aber es lässt sich zusätzlich auch einfach vom Body abklappen, also auf der optischen Achse. Zumindest im Querformat. Naja, im anderen Format auch, weil man es ja schwenken kann.
Also es lässt sich überall hinklappen, wo man möchte.
Du hast quasi eine Bewegungsachse mehr. Und das ist natürlich beim Fotografieren wieder sehr spannend, weil du es dann auf der Achse behältst und nicht rausschwenken musst. Und es ist beim Rausschwenken praktisch, wenn du an der Seite Kabel reingesteckt hast, weil da sind ja auf der linken Seite die ganzen Anschlüsse, ne, für USB und HDMI und so weiter. Und dann ist es oftmals störend, wenn du das Display dann nach vorne geklappt hast, 180 Grad, und willst es jetzt mal schnell umdrehen oder so. Das geht dann nicht, weil die Kabel im Weg sind. Und jetzt kannst du es eben auch, wenn es nach vorne geschwenkt ist, noch ein bisschen vom Body wegschwenken, wegklappen, und hast dann Spielraum, das Display zu rotieren. Das ist ganz interessant gemacht. Das Gehäuse soll Staub- und Spritzwasser geschützt sein, aber Details dazu werden nicht genannt, also keine IP-Angabe für irgendetwas, also nichts garantiert. Und auf der Original-Webseite von Panasonic steht bei Spritzwasser geschützt ein Sternchen 1, und Sternchen 1, jetzt halte ich fest, steht für: Spritzwasser geschützt ist ein Begriff, der verwendet wird, um ein zusätzliches Maß an Schutz zu beschreiben, das diese Kamera gegen eine geringe Menge an Feuchtigkeit, Wasser oder Staub bietet. Spritzwasser geschützt garantiert nicht, dass keine Schäden auftreten, wenn diese Kamera direkt im Kontakt mit Wasser ausgesetzt ist.
Also, Uwe, du kannst keine Milch mit aufschäumen, tut mir leid.
Einmal vielleicht. Wenn sie lang genug mitmacht. Was ich auch interessant fand, ist das Gewicht, aber das wird wahrscheinlich dem Lüfter geschuldet sein, denn der Body wiegt 800 Gramm.
Das ist schon ein bisschen einfach von wegen Micro Four Thirds, alles winzig, klein, handlich und so.
Also der Body ist zum einen sehr groß, das ist also sowieso, das sind winzige, also verhältnismäßig winzige Sensoren drin, und es sind sehr große Bodies, weil die Hersteller wahrscheinlich auch irgendwann gemerkt haben, man muss das Ding einfach auch anfassen und bedienen können, gerade wenn es professioneller wird, da willst du nicht irgendwas Flimsiges haben und es kommt nicht drauf an, dass es in eine Jackentasche passt, das muss sich bedienen lassen. Das ist gut, wenn es ergonomisch ist, alles gut. Aber 800 Gramm, damit wir, ich habe mal ein paar Daten rausgeholt, damit wir einen Vergleich haben. Wir hatten letztes Mal von Olympus oder OM System die OM1 vorgestellt. Mhm. Auch die Flagship-Kamera gerade in diesem Bereich. Die wiegt 600 Gramm, also 599 sogar. Dann habe ich mal geguckt, meine R6, die ich habe, das ist eine Vollformatkamera von Canon. Ja, dieser Oschi hier. Die wiegt 675 Gramm mit Akku und Karte. Und eine Canon R3, das ist diese Flagship-Kamera von Canon, wo noch unten dieser, also mit inklusive Porträtgriff und fettem Akku drin und so, die wiegt 822 Gramm, die ist ein bisschen schwerer.
Bist also, du sicher, dass Panasonic die ohne Objektiv gewogen hat?
Body, 800 Gramm.
Ist nicht wahr, echt.
Das ist echt schwer.
Ja, Leute, kauft euch Micro Four Thirds, da sind die Kameras leicht und alle Objektive klein und...
Das ist unglaublich.
Und hinterher nichts im Kreuz und so. Von wegen. Das ist so ein bisschen wie der Mini Cooper, ne? Der ist heute auch auf SUV-Größe angewachsen. Die Dinger werden einfach mit der Zeit größer, so ist das halt.
Also ich vermute, es hängt mit der Kühlung zusammen. Also das Ding ist wirklich hardcore auf Video ausgelegt. Das, denke ich, sieht man den Specs an. Auf Performance, da ist eine fette CPU drin. Da muss die Wärme irgendwo hin abtransportiert werden. Die haben ein zweistufiges Kühlsystem eingebaut. Also einmal natürlich Wärmeleitung. Ich lese ja auch Kupferkühler, Holger, im Slack. Ja, das wird schon irgendein, ich glaube, es ist nicht Kupfer, wird ein anderes Material sein, was sehr gut die Wärme leitet. Ja, es gibt doch da, ich komme nicht drauf. Es gibt noch was Besseres. Die leiten dann die Wärme erstmal an nach außen, also von innen nach außen, und da kann der Lüfter sie abführen. Das muss alles konstruiert werden. Da ist ein Lüftergrill noch mit dran und Pi und Pa und Po. Das wird halt alles wiegen. Aber 800 Gramm. Holy smoke! David schreibt auch die R5C, also die Full-Frame-Kamera, die gerade rausgekommen ist mit Lüfter. Die soll 770 Gramm wiegen. Ja, das ist holy smoke. Also die zwei Sachen, die ich nicht kapiere, ist das echt hohe Gewicht dieser Kamera. Die Merkwürdigkeit bei der Serienbildgeschwindigkeit, dass du mit Verschluss ein Bild mehr schaffst mit Nachführung als elektronisch. Weil nicht, dass man das groß bemerken wird, aber es finde ich erstmal komisch. Und die Tatsache überhaupt, dass mit Autofokus-Nachführung eben nur diese 7 oder 8 Bilder die Sekunde möglich sind. Bei der CPU-Leistung. Das hat mich jetzt doch überrascht an der Stelle. Das Ganze soll jetzt im März 2022 noch verfügbar sein für 2200 Euro. Damit reiht sich die Kamera rein preislich eben in die anderen Kameras, die wir in den letzten Wochen vorstellen durften. Ein nicht übermäßig hochpreisig für das, was aktuell an Profikameras rauskommt, aber jetzt natürlich auch nicht so ein spontan Kaufpreis an der Stelle. Aber ich finde ihn angemessen für die Specs. Ja.
Tja.
Finde ich ganz interessant, dass da wieder was passiert, also auch mit diesem neuen Sensor und so.
Was, ne? Das was ich ja tatsächlich spannend finde, ist, das hier, was wir hier auf Video machen, ist 2K, also Full HD.
Ja.
Dann geht aber bei den Kameras natürlich alles mittlerweile auf 4K und die ganz abgefahrenen mögen auch schon mit 8K arbeiten. Mhm. Und die Kamera hier, 5, die GR6, macht 5,7K, immerhin bei 30 Frames pro Sekunde. Ja. Das heißt, das gibt ja dann doch noch genügend Luft, um dann auf 4K runter zu rechnen und damit die Schärfe zu erhöhen. Also das ist schon
oder schon halt noch mal einen Crop zu machen oder solche Geschichten. Also wenn du jetzt in der Interviewsituation noch mal irgendwie rauszoomen willst oder solche Späße.
Und was mir auch ganz gut gefällt, ist, dass die hier nicht nur diese 5,7K machen, sondern die auch noch in Apple ProRes abspeichern. Und das in der Kamera.
In der Kamera.
Das heißt, du kannst direkt in der Kamera ProRes machen. Die wollen auch noch ein paar Codecs nachliefern. Mhm. Full HD ProRes mit HQ-Profil und bla, was weiß ich alles in verschiedenen Sachen. Und sogar aus dem HDMI-Ausgang RAW 4K 120p rauswerfen, wenn du die extern aufnehmen möchtest. Also da ist schon ein kleines Produktionsflaggschiff. Also,
das ist eine ernstzunehmende Kamera, das glaube ich auf jeden Fall.
Ja, unbedingt.
Und halt überwiegend Fotos machen möchte, schaut sich dann wahrscheinlich bei Micro Four Thirds doch eher mal die OM1 oder die älteren, die EM1X oder die EM1 Mark III an.
Ja. Gut. Ich habe kurz vor der Sendung ein Update gemacht.
Das ist auf Lightroom. Gut.
Lightroom? Ja, genau. What could possibly go wrong? Nein, nicht aufs Betriebssystem, sondern auf Lightroom. Classic Version V11.2.
Okay.
Ja, ich habe es aber nicht getestet.
Aber es startet noch.
Es startet noch, ist alles okay. This update introduces improved responsiveness in the library module. Also das Bibliotheksmodul soll irgendwie flotter sein und dann noch so ein bisschen Kamera.
Das war schon flott.
Ja, schon.
Da geht schon noch ein bisschen. Ja gut, du hast es am 5K iMac natürlich ausprobiert. Das mache ich hier selten.
Natürlich
habe ich das alles auf dem M1
iMac probiert. Und hier müssen halt wirklich Menge an
Pixels
durch die Gegend geschoben werden. Ja. Und dann noch updated Camera and Lens Support, Bugfixes and more. Ist immer geil, wenn du so, and more. Nun gut, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass ich ein Update gemacht habe.
Aus Entwicklersicht sind diese End-More-Geschichten auch was weiß ich, da lag irgendwo ein Textlabel, ein Pixel zu hoch oder zu tief oder wurde rechts ein Pixel abgeschnitten oder der Schatten war nicht ordentlich gerendert oder solche Späße. Das sind auch diese End-More-Sachen, das kannst du nicht alles aufzählen.
Ja, und End-More ist auch immer so, wir sind jetzt zu faul, da noch was hinzuschreiben.
Ja, ist auch nicht relevant dann.
Oder wir haben nichts weiteres zu sagen. Also tun wir nur so und schreiben End.
Oder es war echt ein bösartiger Fehler drin, den noch keiner gemerkt hat. Aber wir unterstellen hier Dinge, die ja wahrscheinlich überhaupt nicht stimmen. Das
kommt ja öfter vor, als man glaubt.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Ja ich habe es tatsächlich noch nicht aktualisiert. Danke für den Hinweis, dass da was ist. Im Augenblick bin ich so in anderer Arbeit involviert, da komme ich gar nicht dazu. Muss ich mal machen. Vielleicht kann ich nächste Woche was zur Performance erzählen. Mal gucken. Aber ja, wahrscheinlich nicht nächste Woche. Ich habe Anfang März oder im März, sag ich mal, werde ich zwei kleine Mini-Shootings haben, Kennenlern-Shootings für Hochzeiten dieses Jahr. Und die muss ich natürlich bearbeiten. Und dann kann ich vielleicht ein bisschen erzählen, ob das jetzt schneller geworden ist oder ich habe das ein oder andere Problem gehabt, ob das jetzt weg ist. Kann ich mal drüber berichten dann.
Gut, gut.
Schön.
So, jetzt haben wir noch was anderes zu berichten.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Es ist wieder die Zeit in der Sendung gekommen, wo wir über und Sponsor reden. Und in diesem Fall ist es wieder Enjoy Your Camera, die uns hier unterstützen. Wir haben ja unsere... Boris hat Sachen bekommen. Ja, super. Ich auch. Kommt gleich. Ja, wir haben... letzten Monat haben wir eine Marke vorgestellt und das machen wir dieses Mal auch wieder. Eine Markenvorstellung, wo wir mal so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und zwar heute mal über Peak Design. Peak Design haben zumindest die, die hier die Sendung lange schon hören, auch tatsächlich quasi von der Entstehung her mitbekommen. Was zeigst du da?
Ja, einfach weitererzählen. Ich mach nur B-Roll.
Ach, du machst hier B-Roll, alles klar. ja, und zwar ist die Firma gegründet worden 2010 von Peter Deering. Der hat nämlich damals eine Weltreise gemacht, eine viermonatige Weltreise und hat dann festgestellt, dass es einfach eine Qual ist, über so einen langen Zeitraum immer eine schwere Kamera mit sich rumzuschleppen. Und ist dann zurückgekommen, hat seinen Job aufgegeben in San Francisco und hat dann 10 Monate lang versucht, den Capture Clip zu entwickeln. Und wer das miterlebt hat, der erinnert sich ja dran, dass der erste Capture Clip auch tatsächlich so ein bisschen... ja, wie sagt man da, so ein bisschen handgehobelt aussah. Na, das nicht, aber mehr so industriell, ne? Da war noch so ein bisschen, ja, also er war nicht so schick wie heute, würde ich sagen.
Er war ein bisschen größer und ein bisschen geradkantig, also einfacher zu produzieren, einfach mit weniger aufwendigen Spezialwerkzeugen. Das kann man
genau.
Das ist das erste Produkt halt gewesen.
Aber das war tatsächlich ein sehr handfestes Produkt und der damals auch auf dem damals auch sehr jungen Kickstarter, das ist nämlich, Kickstarter kommt von 2009, also hat quasi so ein, zwei Jahre Wahnsinn. Später hat er dann eine Kampagne gemacht für den Capture Clip und da ist das ganze Ding draus entstanden und das war 2011, da hat er dann über $350,000 eingenommen, das Ding haben irgendwie über 5000 Leute unterstützt und das war damals für Kickstarter schon, ich glaube, eine der dicksten Kampagnen, die damals gemacht haben. Ja, und das hat quasi dann die Firma losgetreten und seither werden die Produkte von Peak Design angeboten und sie machen das auch tatsächlich so, dass sie einmal ein Produkt im Jahr quasi ein neues Produkt über Kickstarter finanzieren und das ist, glaube ich, so Tradition bei denen mittlerweile. Ja, Peak Design selbst hat sehr interessante, na, ich sag mal so, Mission, wie man das heute sagt. Also, es geht natürlich um Innovation, um hochwertige Sachen. Sie sagen, wir wollen die besten Produkte in unserer Kategorie sein. Und das würde ich mal sagen, ist auch so. Sie sind sehr nachhaltig, wenn man sich mal anschaut. Es werden nicht nur ein Teil des Umsatzes an gemeinnützige Organisationen gespendet, sondern sie geben einem zum Beispiel auch eine lebenslange Garantie auf kaputte Produkte oder reparieren Produkte. Das ist heute auch nicht mehr selbstverständlich. Also,
und das meinen Sie ernst? Also ich hatte schon Gespräche auf Workshops und auch hier im Slack, wo Leute dann irgendwie ein Problem hatten mit einem Gurt von der Tasche oder mit irgendetwas. Und dann lassen die sich nicht lange lumpen und schicken dir im Zweifel sogar das neue Modell davon zu und sagen, gib mal her, wir wollen das analysieren oder tu es halt weg, hier hast du ein neues. Genau. Und wenn sie es reparieren können, dann reparieren sie das auch. Also die nehmen das schon ernst, die mögen ihre Produkte.
Ja, dann sagen sie noch, sie sind vollständig CO2-neutral und zwar Scope 1, 2 und 3. Ich muss erst nachgucken, was das heißt, aber okay. Da gibt es tatsächlich so Klassifizierungen. Scope 1 heißt dann direkte Emissionen bei der Herstellung, dann indirekte, also was sie an Strom und Heizung und sonst was verbrauchen und die Scope 3, das haben nicht viele. Das ist dann, wo die ganzen Zulieferer auch noch mit und die Transport und die Abfälle und sogar die Kapitalanlagen quasi alles entsprechend gehandhabt wird. Und der Peter Deering hat dann auch eine Non-Profit gegründet, nämlich Climate Neutral. Da geht es tatsächlich um, das ist eine Organisation mit dem Ziel, diesen Kohlendioxidausstoß zu eliminieren. Und die informieren dann zum Beispiel über Marken, die klimaneutral sind und geben Konsumenten Infos dazu. Also das ist nur so ein Seitending, was dabei rausgefallen ist. Ja, gehen wir mal kurz in die Produkte, weil da wird es dann spannend. Also den Capture-Clip kennen wir. Der sieht also mittlerweile auch wirklich, als der neu rauskam, die zweite Version, hab ich den so ein bisschen mit so einem Apple-Produkt verglichen. Also von der Oberfläche her, das ist Aluminium, das ist so Glasperlen gestrahlt und ja, fühlt sich gut in der Hand an. Ist wirklich, wirklich gut geworden. Erstes Flagship, was sie gemacht haben und ja, um die Kamera halt wo festzumachen. Und man kennt den, der besteht aus einer Kameraplatte und einer Halterung und einem entsprechenden zuverlässigen Schließmechanismus, wo man das dann reinklicken kann, damit da nichts rausfällt. Also das ist so eine Einrastverriegelung quasi. Das ist das Flagship-Produkt, aber sie haben mittlerweile sehr weit aufgebohrt. Zum Beispiel gibt es da mittlerweile auch die ganzen Straps von denen, die im Prinzip auch nach dem gleichen Grundprinzip funktionieren und an den Kameras eingehängt werden über diese Ankerschlaufen. Kannst du mal kurz zeigen, diese Schlaufen, die man quasi an die Ösen an der Kamera macht und die haben dann diese Scheibe dran und an die lässt sich dann die verschiedenen Gurte quasi anklicken.
Die sind übrigens auch mehrmals überarbeitet worden, nach User-Feedback ja. Nämlich. Die sind jetzt, ich glaube, in der vierten oder fünften Version, die sind so ein bisschen abgeschrägt. Damit gehen sie noch leichter rein und raus in die Halterung, die wir gleich zeigen. Und die werden einfach nur einmal rumgeschlungen. Die haben so eine Seilschlaufe, damit schlingt man die halt einfach um so eine Öse an der Kamera und macht die an beiden Seiten fest oder es gibt auch noch so eine Platte, wo man das dann auf der Unterseite dann mit befestigen kann und ähnliches.
Ja.
Und dann hat man eben die Gurte. Ich mache das jetzt hier mal am Beispiel von der Handschlaufe. Ist einfacher mit nur einer. Da ist eben das Gegenstück. Das ist eben hier so eine Halterung. Ja, wie so eine Wanne oder sowas, ne? Und da wird eben diese kleine Platte mit dem roten Rand, die wird da reingelegt. Dann mache ich das mal akustisch hier. Dann hakt man das Ganze ein. Und dann ist das bombenfest.
Ich versuche es nicht nur bombenfest, sondern halt, also was du natürlich hast, ist, du hast jetzt mit diesen kleinen Ankerschlaufen an verschiedenen Kameras, kannst du jetzt einfach den gleichen Gurt an verschiedenen Kameras
verwenden. Richtig, weil es ist zwar jetzt fest, das geht nicht los, aber wenn ich es losmachen will, dann brauche ich diesen kleinen Pinöckel, ich versuche es nochmal an der Kamera zu zeigen, dass es scharf stellt, dann brauche ich diesen Pinöckel hier nur reindrücken, der ist hier unten federnd gelagert. Und dann geht das Ganze auch wieder raus.
Schaffst du sogar mit einer Hand.
Und das geht halt wirklich sehr, sehr einfach. Das heißt, wenn man jetzt eine Handschlaufe hat und mehrere von diesen Ankern, also diesen kleinen Pinöckels, dann kann man eben mit der einen Handschlaufe schnell wechseln zwischen den verschiedenen Kameras. Ne? Und die Gurte zum Beispiel, die sehen an den Seiten genauso aus. Die haben halt genau die gleiche Aufnahme für diese Anker. Schlaufen an beiden Seiten dann.
Einfaches Prinzip, aber es funktioniert halt
auch. Sehr, sehr einfach. Und das Schöne ist, du kannst diese Ankerschlaufen überall festmachen. Also auch an den Taschen, die es zum Beispiel gibt. Oder an allem, was du schon hast. Das muss jetzt kein Peak-Design-Produkt sein. Du kannst sie an allem festmachen und kannst das, wo du es dann festgemacht hast, die mit dem Gurt oder mit der Handschlaufe an dir dann befestigen. Das ist schon. Das ist ganz cool.
Also diese Anker sind tatsächlich ziemlich zentraler Bestandteil von der Sache und die sind, habe ich jetzt gelesen, haben eine Traglast bis 90 Kilo. Also du könntest dich da dranhängen, ich nicht, aber du.
Das ist ganz ordentlich.
Dann gibt es eben.
Ich will mich, wir haben ja gesagt, wir halten uns nicht lange an den Schlaufen auf, aber das muss ich zeigen. Diese Kaff, die es gibt, diese Handschlaufe, ne? Wenn du jetzt keine Kamera oder Tasche oder irgendwas drum hast, sondern hast jetzt diese Schlaufe, dann ist immer die Frage, wohin damit, ne? diese neue, die kannst du einfach so mit einer Bewegung aufziehen und kannst die lösen.
Ach, die hat diesen Alu, dieses Alu-Schloss dran, ja, quasi.
Genau. Also die Schlaufe lässt sich vergrößern und verkleinert sich automatisch, wenn Gewicht drauf ist. Also das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Das war bei der alten Schlaufe nämlich nicht so. Und was du hier hast, ist, es ist hier in dem Lederteil, der hier ist, der um dein Handgelenk liegt, da ist ein Magnet drinne. Und jetzt kannst du diese Ankeraufnahme, die kannst du hier rumlegen und kannst sie an dem Magnet festmachen und kannst das dann so als Armband tragen. Dann hast du halt deine Schlaufe immer dabei. Das ist total witzig gemacht. Das sind so diese Details. Das ist einfach toll.
Sind Details, ja. Also dazu gehört dann eben auch dieses Gurtsystem. Es gibt den Slide Light gibt es. Du kannst dir mal kurz zeigen, du hast die beide da.
Drei.
Und dann gibt's noch den Leash und dann den Cuff, wie gesagt, und dann noch den Clutch. Das ist dann noch für die kleineren Kameras. Also ganzes Strappensystem quasi.
Es gibt halt das System, das wirklich sehr, sehr schmales System. Das ist, weiß ich nicht, 2 Zentimeter oder sowas. Es ist wirklich ein ganz, ganz schmaler Gurt. Wenn man wirklich das für eine kleine Tasche benutzt zum Umhängen oder eine kleine spiegellose Kamera oder so irgendetwas, dann trägt das wirklich nicht viel auf und ist nur ein ganz einfacher Gurt ohne irgendwelche besonderen Spezialitäten oder irgendetwas. Lässt sich in der Länge verstellen auf beiden Seiten, wie man das kennt, und hat eben unten einfach diese Ösen. Der nächste dickere, das ist dann dieser Slide Light. Ich zeig dir mal zum Vergleich nebeneinander in die Kamera. Der ist also, wenn ich das mal so sage, na, so circa doppelt so breit. Und der ist dann schon etwas pfiffiger ausgeformt. Der ist dann schon für etwas größere spiegellose Kameras oder, ja, also eine R6 könnte ich daran jetzt auch noch tragen, wenn ich jetzt dann nicht ein fettes Tele dran habe. Da ist unten diese Ankeraufnahme hier, diese Buchse, ist auch einfach nur in die Schlaufe von dem Gurt gehängt. Es gibt dann hier aber schon wirklich so ein Anfasser zum Verstellen der Länge, wo man reingreifen kann und das Ganze dann halt.
Das ist auch alles, sind alles so Eigenentwicklungen, ne? Die haben da nichts von der Stange, die haben das komplett
alles selbst gemacht.
Entwickelt diese Systeme.
Die haben so ein schönes flaches Profil hier, diese Einsteller, also das trägt nicht dick auf und so weiter. Das ist ganz gut gemacht. Und diese Slides, also der Light und der Große, die sind auf der Innenseite, also das, was normalerweise auf der Schulter liegt, sind die wirklich glatt. Das heißt, wenn man sich den diagonal überhängt und hat dann die Kamera,
dann
gleitet das. Wenn man es jetzt aber über die Schulter hängen möchte und möchte nicht, dass es gleitet, dass auf der Außenseite ist so eine Gummierung drauf, solche Gumminoppen. Das heißt, man hängt sich
einfach nach innen und
fertig, man hängt sich die Kamera halt einfach drüber und dreht die Seite einfach, damit das ein bisschen auf der Jacke stoppt und dann nicht runterrutscht. Und dann gibt es eben den Großen.
Der Holger fragt, ob sich die Tragfähigkeit beim Slide auch auf die Schlaufen bezieht. Ja, das sind diese Ankerschlaufen. Die sind für 90 Kilo spezifiziert.
Genau.
Lass uns mal weitermachen. Wir haben nämlich noch ein paar andere Sachen hier. Zum Beispiel hat Peak Design nämlich dann irgendwann auch die Everyday-Line aufgemacht. Und
oh ja.
Das Zeug ist ja quasi bei uns auf den Workshops immer irgendwie in mehrfache Ausführung. Also, wir fangen mal an mit dem
Moment, hinter mir.
Mit dem Everyday Backpack. Das ist der, das ist die kleine Version hier, das ist die 20-Liter-Version, gibt es auch in der 30-Liter-Version. Und der ist seitlich zu öffnen, von oben zu öffnen, hat viele Fächer, sieht schick aus, ist übrigens das Deckmaterial hier, das ist 100% recycelter Kunststoff. Das ist also dann auch nochmal ein Stück zur Nachhaltigkeit. Hat hier an der Seite einen Griff, also man kann den hier oder hier tragen, man kann ihn natürlich über die Schulter mit einem Brustgurt dann festmachen. Und naja, das ist ein in sich sehr rundes System und hat allein schon vom Design her sehr schönen Anklang gefunden. Ja, Kai sagt, das Problem auf den Workshops ist dann seine eigene Kameratasche wiederzufinden. Dafür empfehle ich bunte Bändel oben am Griff oder so. Dazu gehört dann die Everyday Sling. Das ist aus der Serie eine Slingtasche. Also man kennt die, wo man sich so diagonal umhängen kann und dann von hinten nach vorne slingt. Wie gesagt, es sind unglaublich viele schöne Details drin. Ich will das gar nicht so sehr hier auf die Einzelheiten.
Also mich hat Peak Design damals gekriegt. Ich habe ja die Messenger Bag, die Everyday Messenger, und habe die direkt behalten.
Genau, die gehört da auch rein.
Abgekauft. Und womit sie mich gekriegt haben, sind die Raumeinteiler, die sie haben. Denn die haben sie auch entwickelt. Die lassen sich nämlich in mannigfaltigen Weisen falten und klappen. Und diese klassischen Fototascheneinteiler, die haben halt über die gesamte Länge haben sie einen Klettstreifen. Das ist immer total lästig, die rein- und rauszunehmen oder anzupassen. Und die vom Peak Design haben eben einen kurzen Klettstreifen. Und wenn man die rausnimmt, dann lassen sich die beiden Außenseiten schön nach innen klappen. Dann kann man es woanders befestigen. Man kann sich mit den Einteilern quasi einen zweiten Boden einteilen.
Das zeige ich mal ganz kurz.
Das ist unfassbar. Man muss das wirklich gesehen haben. Ja.
Also,
schaut euch das im Zweifel auf den Videos an. Das ist wirklich.
Also hier ist dieser Einteiler, der wirklich, normalerweise hast du ganz viele Sachen, die halt wirklich überall festkleben und überall klettig sind. Das hier nicht, sondern der hat hier diese zwei Klettsachen. Und jetzt hast du hier einen Einteiler, den kannst du natürlich so verwenden. Also genau, einfach mal so U-förmig klappen.
Die Klettseite U-seitig geklappt, genau, zum Befestigen.
Oder man nimmt jetzt hier so ein Teil und klappt den nach oben.
Und dann, genau, hat man dann hast du quasi einen zweiten Boden.
Ja, oder man macht es auf der anderen Seite auch noch und dann hat man plötzlich.
Da hast du drei, Doppelboden, also drei Ebenen es, dann.
Es ist sowas von flexibel.
Das Ding ist so geil. Du kannst die ganze Seite oben auch einklappen. Also nicht nur einen Teil von dem Einteil, du kannst die ganze Seite um. Also Wahnsinn.
Wir könnten noch Stunden weitermachen. Wir haben noch eine weitere Produktlinie kurz und das ist die Travel Line. Und da hat Peak Design eine Taschenserie gemacht, die einfach fürs Reisen entwickelt wurden. Und da gehört natürlich der Travel Backpack dazu, den haben wir jetzt gerade nicht da, oder der Travel Duffel, also Duffelpack für Boris bückt sich und hat doch was da. Der Duffel, ne, da ist er. Also als Tasche in verschiedenen Größen kann man natürlich die Innenräume mit unterschiedlichen Taschenelementen jetzt ausstatten, für Kleider, für Schuhe, für Kameraequipment. Da gibt es dann den Backpack, da gibt es die Camera Cube und da gibt es noch diese zwei Pouches, die aus dem ähnlichen Material sind wie der Everyday Backpack. Das sind die Wash Pouch und Tool Pouch. Tool Pouch? Heißt der Tool Pouch?
Kann sein.
Egal, also
Tech Pouch.
So, und wer jetzt noch nicht genug hat, der möge sich dann noch hiermit beschäftigen. Das hier ist das Reisestativ von Peak Design.
Ja, das ist ein, mein Neid, seid ihr gewiss.
Stückchen mit Custom Beinen und also da ist nichts von der Stange, das ist alles designt. Wir könnten hier, wie gesagt, ewig weitermachen, weil das ist wirklich mittlerweile die haben ein Wachstum hingelegt und haben ein Produktsortiment hingelegt, was unglaublich appealing ist und das sehen wir eben immer wieder und deshalb geht zu enjoyyourcamera.com, die haben das komplette Peak Design Sortiment in ihrem Shop enjoyyourcamera.com. Und da schaut euch mal um und wenn ihr dann dort was bestellt, dann sagt ihnen bitte Bescheid, dass wir euch geschickt haben und das macht ihr, indem ihr den Gutscheincode HAPPYSHOOTING2022 verwendet, HAPPYSHOOTING2022 und dann dürfen wir auch in Zukunft weiter mit denen arbeiten und weil die dann sagen, oh, HAPPYSHOOTING ist toll und ihr seid toll und dann freuen sich alle. Und wir freuen uns und sagen danke, Enjoy Camera, für die Unterstützung und mal schauen, was wir als nächste Markenvorstellung machen.
Ja, der Christian überlegt sich zum Beispiel so eine Everyday als Arbeitstasche zuzulegen mit verschiedenem Zeug drin. Ich mache genau das. Klar. Also das ist für mich wirklich eine Everyday. Also jetzt bevor Pandemie war man auch jeden Tag wirklich draußen und entweder war Fotozeug drin, wenn ich zum Fotoauftrag damit bin, weil ich damit dann beweglich bin und ich den großen Trolley, also wenn ich den Trolley brauche, habe ich den natürlich dabei, aber wenn ich irgendwie durch die Landschaft ziehe mit einem Pärchen oder sowas, dann habe ich halt die Sling, also die Messenger dabei. Und wenn ich zur Arbeit gefahren bin, habe ich die eben auch mit dabei. Da ist auch mal eine Brotdose drin oder noch mal eine Banane. Da ist hinten ein Fach für das Laptop mit drin. Das ist, ich finde das unfassbar. Ein Raumwunder.
Werbung rum. Lass uns mal aber trotzdem bei Kickstarter bleiben, weil da hast du was entdeckt.
Ja, der Kai.
Der Kai hat uns was geschickt.
Ja, ich habe das über Kai gekriegt. Es gibt, stell dir vor, du hast eine Instax Square-Format, also dieses Sofortbild, ne? Fujifilm Instax Square. Und nimmst jetzt eine Kamera mit einem EF-Mount, also einem Canon EF-Mount. Das klingt verlockend. Das heißt, du hast dann richtig gute Objektive, vollformatig, das heißt auch mit einer schönen Freistellung, weil das Das Instax Square ist ja ein relativ großes Bildformat. Und das wird jetzt angeboten auf Kickstarter. Und das ist auch deren zweites Projekt. Das ist nämlich jetzt die SL660. Kommt wahrscheinlich von dem Maß, von dem Square, irgendwie so 6 cm roundabout. Also 6x6. Das klingt interessant. Also wir haben einen Body mit Prismasucher. Soweit ich das also verstehe, schaut man da wirklich durch, durchs Objektiv? Fragezeichen. Es ist ein Holzgriff angebracht, also ein Stück Holz, was an die Seite gemacht wird, um das schön anzufassen. Also alleine dafür
ist es ja. Also ein abgerundetes, lackiertes Stück Holz. Ja, ne? Das genau. ist nicht einfach nur ein Stück Holz von der Baustelle, sondern das ist schon,
es sieht schon aus. Ja, ja. Es sieht komisch aus, aber es ist ein Stück Holz am Griff.
Ja, das ist klassisch. Das ist klassisch.
Ja, wir haben schon gelästert über viel teurere Kameras, die mit einem Holzgriff aufgewertet wurden. Hier ist es halt gehört es dazu. Dann ist eben der EF-Mount da und das Instax-Square-Format, was drinnen liegt und ausgeworfen wird. Und über das EF-Mount hat man jetzt natürlich auch wieder Möglichkeit, mit Adaptern zu arbeiten. Das heißt, es ist auch ein M42 möglich. Dieses Schraubgeschinsel da gibt es viele interessante Objektive auf dem Gebrauchtmarkt. Nikon ist möglich. F ist möglich, das ist das alte, glaube ich, von Canon. Ne? PK, also von Pentax, ist möglich. Oder CY, Contax. Also alles irgendwo Möglichkeiten, alte, gebrauchte oder ja noch zu Hause irgendwo verstaubte Schätzchen an Objektiven zu verwenden, um dann ja Instax-Fotos zu machen mit toller Schärfentiefe. Also geringer Schärfentiefe, wenn man das möchte. Es sollte natürlich ein EF-Objektiv sein, wo man noch Blende einstellen kann und den Fokus manuell einstellen kann.
Ansonsten hast du Offenblende. Default ist Offenblende.
Default bei ist EF, Offenblende, ne? Ja, ganz genau.
Ja, ich habe gerade geguckt, also den Early Bird, den kriegt man noch. Das Ganze läuft noch bis jetzt, also wir nehmen heute am 22. Februar auf, das noch 23 Tage, also ist relativ frisch noch. Mhm. Und das Early Bird kostet 450 Euro umgerechnet.
Ja. Die
das
für 400 sind schon alle weg. Ne? Das, diese super Early Birds, ja, sind alle schon weg. Aber 450 Euro ist man dabei.
Ja, das ist so an einem Punkt, wo es für mich schon so.
Ja, bei mir es ist knapp.
Das macht man nicht mal eben so, ne? Nee. Das macht man nicht mal eben. Ne?
Aber das ist wirklich eins der interessanteren Kickstarter-Kameras. Vor allen Dingen, sie haben halt schon eine Kamera erfolgreich finanziert und auch gebaut und ausgeliefert bei Kickstarter. Insofern hätte ich jetzt Vertrauen, dass das was wird. Also die wissen offensichtlich, was sie da tun. Ja, ich finde das spannend. Also wenn das jemand von euch macht, haltet uns da auf dem Laufenden.
Ich muss gerade sehr lachen. Jochen hat, wir haben jetzt auf YouTube haben wir jetzt unter anderem den von Streamlabs den Bot laufen, der so ein 8-Ball macht, so Antworten auf Ja-Nein-Fragen. Und Jochen fragt, soll ich mir noch eine Kameratasche kaufen? Worauf der Bot antwortet, die Antwort liegt tief in dir selbst. Hm. Worauf Jochen wieder schreibt, ein klares Ja.
Ja, siehst natürlich. Du? Sehr philosophisch.
Werbung funktioniert. Werbung funktioniert. So.
Ja.
Wissen wir doch alle.
Ah, genau, so, Kai sagt, du kannst dein 24er Tilt-Shift da zum Beispiel. Und dann machst du Instax-Fotos mit dem Tilt-Shift.
Sie sind doch eh unscharf, die Instax-Fotos. Die sind doch bei Default unscharf. Da brauche ich doch
keinen Tilt-Shift. Ja, dann ja nicht mehr. Verstehst du?
Mhm, nee. Mhm. Was willst du mir damit sagen?
Gutes Objektiv, dann hast du auch bei Instax scharfe Bilder. Die sind ja meistens nur so schwammig, weil da irgendwelche Plastiklinsen in diesen Kameras sitzen.
Ah, so. Jetzt.
Ja, ja, schon interessant. Aber ein bisschen zu viel, um da jetzt aus Spaß an der Freude. Oder doch? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht.
Also mir zu viel, um aus Spaß an der Freude, ganz klar.
Ja, ja, ja.
450 ist schon ordentlich eine Ansage.
Das ist schon eine Ansage, ja. Schon was.
Aber hey, die haben
es schon. Es ist kein Spielzeug.
Also das ist schon was. Die sind schon über ihr Ziel hinaus, ne? Die haben natürlich, ja, wie man das heute macht, erstmal so ganz niedriges Ziel angesetzt mit irgendwie 5.600 Dollar und dann sind sie jetzt bei umgerechnet 50.000 Euro ungefähr. Ja, also.
Ja, wie gesagt, sie wissen, wie man das macht. Sie haben schon eine erfolgreiche Kampagne. Also, ich habe da schon Vertrauen.
Das so.
Könnte was werden.
Das nächste Ding, das
von David.
Hat uns. hier Debit und unter anderem geschickt. Ich habe das auch, mir ist das auch dreimal durch die Timeline schon gegangen. Und das ist eine Geschichte, die wird irgendwann nicht mehr so existieren können. Weil da gibt es jetzt einen Fotografen, der in Finnland Space-Fotos macht.
Weltraumbilder.
Also so Weltraumbilder. Aber auf dem Parkplatz von der Tanke.
Ja.
Ja, was tut er? Er macht halt Bilder vom, vom Boden. Und da sind halt typischerweise irgendwelche bunten Ölflecken und so weiter. Und das wird ja hoffentlich in Zukunft dann irgendwann mal nicht mehr so üblich sein. Aber er macht das Beste draus aus der Umweltverschmutzung an der Tanke und hat dann am Ende halt entsprechende Bilder, die tatsächlich so ein bisschen wie so Galaxien teilweise aussehen. Ich vermute, dass er da auch nochmal mit den Kontrasten spielt.
Ja, die Bearbeitung ist dann noch ganz ordentlich.
Da ist Bearbeitung drin, aber es sieht teilweise schon so ein bisschen spacig aus, muss man sagen. Es ist ein spannendes Projekt.
Ja, bei manchen Sachen habe ich tatsächlich an Weltraum gedacht. Bei anderen Bildern musste ich auch so an Unterwasseraufnahmen, so an Quallen und diese mit dieser Bioillumineszenz und sowas denken.
Sehr schön.
Sehr stark.
Ja, sehr, sehr spaßig.
Ja, ein cooles Projekt. Also es regt eigentlich zum Nachahmen an, oder? Das ist, man muss das direkt mal ausprobieren.
Wie gesagt, mach das mal schnell, weil jetzt gibt's irgendwann ja eh nur noch Elektroautos und dann.
Ja, das geht jetzt ganz schnell. Also in 2-3 Wochen ist nichts mehr mit Ölflecken. Da ist jetzt, hier muss er Gas geben jetzt. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Sichert euch noch eine Ölflasche zum Ölflecken machen, aber bitte nicht draußen in der Natur, sondern ja. Auf dem Teller oder so. Und hinterher trinken.
Ja.
Geht das nur mit Benzin, also mit Motoröl oder ob das auch so mit.
Don't ask me.
Mit Kernöl.
Ich finde, das sollte man auch jetzt nicht irgendwie. Also geht das nicht bei euch zu Hause auf die Einfahrt und kippt da irgendwie Sprit hin oder so?
Nee, aus. Keine so gute Idee.
Aus. Weißt du, worüber wir schon lange nicht mehr geredet haben? Über unsere umfangreichen kommerziellen Aktivitäten.
Oh ja,
die wir also sehr deine, ernst nehmen. Weil du bist ja unser Shopkeeper. Ja, es gibt einen Happy Shooting Shop und der ist bei Super Geek und da gibt es unter anderem ein Banner, was völlig veraltet ist.
Ist ein sehr schönes Banner.
Diverse Motive, zum Beispiel unsere diversen Klostergeister. Logos, die Andreas Lux in kalligraphischer Feinheit gefertigt hat und diverse Sprüche natürlich. Und da gibt es jetzt Bad News? Oder wie war das?
Ja, wie man es sehen will. Ne? Ich habe Post bekommen von Supergeek Informationen. Ich lese das mal vor. Ich schreibe aus einem etwas unschönen Grund und komme jetzt mal direkt dazu, ohne groß drum herum zu reden. Und zwar müssen wir leider die Preise in eurem Shop anheben. Also nicht nur in unseren, sondern die Mail haben eigentlich alle gekriegt. Das liegt vor allem daran, dass die Preise für unsere Rohtextilien und Tassen, aber auch für Fracht und Energie und so weiter, ihr kennt das sicher auch, in den letzten Monaten um gute 25% gestiegen sind und wir darauf nun reagieren müssen. Sprich, Shirts, Tassen etc. ist nun alles ein wenig teurer geworden. Das ist sehr schade, aber ich finde es halt gut, dass Supergeek da durchaus darauf achtet, was sie einkauft, also, was sie für Textilien kaufen.
Lieferkette wird teurer und das ist ja jetzt an vielen Stellen so, ne? Das ist ja also andere kämpfen mit Chipknappheit und hier werden halt oder Lebensmittel werden teurer und dann werden natürlich auch Rohstoffe für T-Shirts und so weiter, die entsprechende Baumwolle, die da verwendet wird zum Beispiel, wird halt auch nicht billiger.
Und sie nehmen jetzt halt nicht billigere oder dünnere Stoffe oder irgendwelche chemisch behandelten Scheißkram, sondern sie bleiben eben dabei, dass sie Wert auf die Qualität legen. Und das finde ich gut und dann soll es eben lieber ein bisschen teurer werden. Also, tut mir leid, aber
ist doch okay.
Nicht, dass ihr jetzt glaubt, wir heben da die Preise willkürlich an oder sowas. Ich habe keinen Einfluss darauf, was das da kostet. Das macht Supergeek. Und ja, wir aber haben die sind da jetzt halt
trotzdem noch. Du hast hier ein T-Shirt irgendwie für 19,90 oder so. Also, das ist jetzt nicht Das ist nicht der Horror, was ich da anpreisen sehe. Also,
ja, ich weiß nicht, ob die jetzt schon angehoben sind. Ich habe jetzt die Mail nicht mehr vor der Nase. Ach, die
gehen vielleicht noch hoch.
Das kann sein, dass die noch hochgehen. Also es wird, glaube ich,
vielleicht ist das jetzt der letzte Moment, ja, wo
könnte noch ein
günstiges T-Shirt abgreifen.
Ich glaube, T-Shirt wird dann bei etwas über 20 Euro liegen oder sowas. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Tasse irgendwo um die 14, 15 Euro. Müsst ihr mal schauen. Das sind schöne Motive. Das ist ein schönes Kameramotiv, was uns der Komplex, der KPXL, KPLX. Müssen wir auf Twitter gucken. KPLX, glaube ich. Der macht sehr, sehr geile Wurmcomics und so weiter. Der hat uns diese Kamera da gezeichnet. Finde ich sehr geil. Naja. Schaut ihr mal. Haben Jochen sagt, die Ärmel der T-Shirts waren recht eng. Nimm gerne mit dem mal Kontakt auf. Also die leben auch ein bisschen von eurem Feedback. Wenn ihr da Probleme habt irgendwie mit den Umfängen, dann nimmt gerne mal Kontakt mit Supergeek auf. Entweder können die da was machen, das umtauschen oder zumindest berücksichtigen.
Ich wollte gerade sagen, Jochen ist mir jetzt nicht in Erinnerung, dass er irgendwie besonders dicke Arme hätte oder so.
Mhm.
Nö.
Sprecht ja,
aber
mit
wie gesagt, das sind echte Menschen und die sind tatsächlich dankbar für Feedback.
So schaut's aus.
Gut. Fragen haben wir keine heute?
Ich gucke gerade nochmal, ob was Frisches reingekommen ist. Nein, haben wir nicht. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, ihr eure Fragen stellen wollt, könnt ihr das im Slack machen. happyshooting.de/live. Da könnt ihr sehen, wie ihr in den Slack hineinkommt. Und im Slack haben wir den Kanal HS Fragen. Ihr könnt das aber auch bei Twitter tun, indem ihr an Chris, also @ChrisMarquardt oder @BNSonic twittert. Oder einfach mit dem Hashtag HS Frage twittert, dann kriegen wir das ja auch rein. Genau, so schaut's aus.
Tja, dann habe ich noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Und zwar hatte ich jetzt gerade, ich habe hier schon mal vom CM-Magazin erzählt, also von meinem kleinen Magazin mit Themen an der Schnittstelle zwischen Mensch und Technik. Und da gibt es jetzt neben den geschriebenen Sachen und vor allem auch neben den kleinen Audioteilen zu den einzelnen Artikeln, da rede ich mit Gästen, gibt es das Ganze jetzt auch als Podcast. Hm. Aber für Unterstützer. Vorsicht, ne? Das ist eine unterstützerexklusive Geschichte. Das heißt, jede Woche gibt es jetzt zu den Artikeln dazu eine Podcast-Folge. Und da ist jetzt in der aktuellen Version zum Beispiel ist jetzt der Holger Klein zu Gast und der Philipp Banse. Weil der hatte kürzlich, also Philipp Banse kennt man vielleicht von Lage der Nation, wichtiger Podcast im deutschsprachigen Raum und der Mensch ist Radiojournalist mit Leib und Seele, der ist irgendwie seit über 20 Jahren beim Deutschlandfunk und mit dem habe ich mich darüber unterhalten, über seine neue Kamera, weil der hatte auf Twitter tatsächlich mal gefragt, was er sich denn jetzt kaufen soll und da war es eine recht interessante Diskussion und dann habe ich gesagt, ich lade ihn mal ein und dann, wo er gerade da war, haben wir auch noch über Audio-Setup geredet, weil er ist ja mal Radioprofi und da haben wir dann über das Podcasten und das Audio-Setup zum Podcasten geredet. Sehr interessantes Ergebnis bei rausgekommen. Also wen es interessiert, geht gerne mal beim cmmagazin.com vorbei. cmmagazin.com.
Ich war auch schon zu Gast.
Du warst auch schon zu Gast in der letzten Folge, in der 5 warst du zu Gast und jetzt in der 6 der Philipp Banse und der Holger und die Artikel zum Lesen sind immer gratis und wie gesagt, für Unterstützerinnen und Unterstützer gibt es dann auch Audio und jetzt auch so richtig Podcast für den eigenen Podcatcher. Damit man dann da hören kann, wo man auch sonst die Podcasts hört.
Sehr schön. Ja.
So viel zur eigenen Sache.
Gibt es denn neue Termine? Brauche ich den Jingle?
Ja, da hätte ich jetzt im Vorfeld einfach mal nachgucken müssen, ob es neue Termine gibt. Und,
nein, du hast recht.
Ding, 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 ding. Es gibt neue Termine. Ha, ist das schön. Und zwar, jetzt muss ich aber ganz schnell improvisieren hier, weißt du, ich habe nämlich Katrin hat uns einen Termin reingeworfen und zwar in der Arte Mediathek gibt es was zum Angucken und zwar eine Doku über Lee Miller. Lee Miller, 1907 bis 1977, diese, die zunächst als Model, dann als Modefotografin und auch als Kriegsfotografin im Zweiten Weltkrieg tätig war. Gut erzählt und mit vielen Bildern von ihr und mit ihr, falls jemand empfindlich ist. Es gibt sowohl Nacktbilder als auch Kriegsbilder zu sehen. Gut, das geben wir hier so weiter. Der Link ist auf happyshooting.de/Terminkalender. Und dann haben wir hier noch eine Ausstellung im Landesmuseum Oldenburg. World Press Photo Exhibition 2022. Die besten Pressefotos der Welt. Das sagt doch eigentlich alles. Steht hier.
Okay.
Und wie gesagt, Landesmuseum Oldenburg vom 19. Februar bis zum 13.03. könnt ihr euch das angucken. Link ist auf happyshooting.de/Terminkalender und das ist auch die Stelle, wo ihr gerne Termine reinwerfen könnt. Wir haben da ein Formular und solltet ihr irgendwelche fotorelevanten Termine, auch zum Beispiel gerne mal so einen Link in der Mediathek oder sowas, wenn da interessanter Fotocontent ist. Der ist ja auch zeitlich begrenzt, ne, wegen die Listing und so weiter. Das passt da durchaus auch rein. Also lasst euch nicht lumpen, gebt uns eure Termine und wir veröffentlichen sie hier.
Sehr ja, schön.
So sieht's aus. Dann haben wir. Jetzt muss ich unter den ganzen Peak Design Taschen mal den Würfel finden. Da ist er. Wir haben eine Gewinnerin oder Gewinner zu ermitteln. Und zwar geht es um die Doppeltaufgabe. Die sieht folgendermaßen aus. Wir haben 24 teilnehmende Personen.
Ach, hat wieder ein Mitglied dieses Haushaltes gedruckt und das Papier nicht aus dem Drucker genommen. Also das Gedruckte.
Oh Gott. Oh Gott, das geht ja gar nicht.
Ja. Ein ernstes Wort reden. So, wir haben wieder hier die Würfel.
Warum habe ich jetzt hier auf Flickr 24 Bilder und in unserem Geheiminterface stehen 25?
Das ist Bilder. Das Problem mit Flickr und.
Das ist Flickr wieder, oder?
Ja, das ist Flickr. Das Tool, was wir haben, macht ja ein paar Tricks, macht mehrere Suchen mit Login und ja, manchmal liefert die API eben nicht alle Ergebnisse zurück beim ersten Mal. Yes.
Ah, Flickr. Egal, also
25
wir würfeln aus 25 teilnehmenden Bildern und
ich glaube, diesmal fängt
die Person.
Achso, was gibt's denn
zu gewinnen? Person gewinnt heute. Ja, lass mich doch mal hier so. Wo habe ich das denn jetzt hingetan? Ist hier, genau.
Übrigens, das die Gewinne hier. Werden, die letzten Gewinne auch schon, werden von Chris verschickt. Der hat nämlich noch ein kleines Sammelsurium.
Da sind noch zwei aber zu verschicken.
Er hat noch einen Backlog. Also.
Es kommt. Give it some time. Hier. Es gibt den JJC, wie immer er auch heißt. Warte, da steht's. Nee, da steht's nicht. Also es ist dieses Schwimmflügelchen, was man sich an seine Smartphone-Hülle basteln kann, um dann zum Beispiel das am Arm zu tragen. Das kann man so um den Arm tun. Oder falls man auf dem Schiff ist und das Phone über Bord geht, damit es dann nicht versinkt. Mhm. Ganz praktisches Teil. Hatten wir hier
so beim Baden, am See und ähnliches.
Vorletztens, also das liegt hier schon ewig in der Schublade.
Das ist schon eine Weile her,
Das war so ein Kuriosum. Das gibt es zu gewinnen und wir würfeln jetzt mal so lange, bis aus unseren 100er Würfeln eine Zahl zwischen 1 und 25 rausfliegt. Und
du fängst an.
Weil ich das kann. 0, 0.
Der kann
also 100. Nicht zwei Nuller.
Da wäre es 100. Habe ich auch. Habe ich auch. 34.
Dann hätte ich zu bieten eine 39.
84.
Dann eine 6. Das ist eine 6 oder 1? Ah, nee, es ist eine 61. Entschuldigung, ist andersrum. Große Zahl ist die 10er. Mhm.
90.
Nein, das ist die 75. Heute dauert es wieder.
59.
Oh, Menno.
Wir können auch die Quersumme nehmen, dann sind wir schnell am Ziel. Aber das ist ja unfair.
Die 6. Die 6? 0 ist die 10er und die 6 dann ist die 6. 6. Dann haben wir die 6. Die 6 ist Wassererpel. Wassererpel von
Von Wassererpel. Von
Wasser, nee, Wassererpel heißt er, genau, so. Wassererpel, ja. Und das, der Titel ist heißt doppelt, der Frühling lässt grüßen. Es sind zwei, kennst du dich mit Blumen aus? Was sind das?
Ne? Das sind zwei Blümchen, das sind hier diese, wie heißt das, Maiglöckchen, glaube ich?
Ach nee, nein, die Maiglöckchen sind weiß.
Die hängen runter.
Maiglöckchen, ne? Hängen und sind weiß.
Genau, wie heißen die denn?
Kroken.
Krokusse.
Krokusse. Krokusse. Zwei Krokusse. Genau, weil es ist ja Frühling. Und da gibt's, oh, da gibt's noch nicht mal Exif-Daten. Doch, es, nee, gibt keine Exif-Daten. Ja, ein Foto von zwei Krokussen. Das ist jetzt kein spektakuläres Foto, aber es erfüllt die Aufgabe. Es hat etwas Doppeltes. Also, absolut. Was haben wir? Wir haben im Prinzip haben wir so alle drei Spektralbereiche abgedeckt, ne? Rot, Grün, Blau. Das Rot ist eher so gelb, aber es ist warm. Warmes Ende Spektrum, kaltes Ende Spektrum und die Mitte, nämlich das Grün. Ich hätte mich vielleicht noch mehr auf den Bauch gelegt und.
Noch mehr?
Aber
dann wäre ja oben von den Stempeln nichts mehr zu sehen. Ich finde das von der Komposition her gar nicht so blöd, weil nämlich die Schärfe oben auf der Blüte ist und im Hintergrund aber die Unschärfe liegt von der schon relativ flachen Perspektive. Und damit hebt sich die Blüte relativ deutlich vor dem Hintergrund ab. Wenn man das halt eher frontal von oben macht, dann geht das halt so extrem nicht. Finde ich hier irgendwie ganz pfiffig gelöst. Dann hat man im Vordergrund noch das scharfe Gras, im Hintergrund die Unschärfe und
ich,
die Blüten
ich weiß, stehen, was ich gerne gehabt hätte. Ja? Ich hätte gerne noch enger geframed.
Ja, um es deutlicher zu machen, vielleicht. Hochformatig vielleicht.
Es ist egal, Wassererpel, du hast auf jeden Fall hier das Schwimmflügelchen gewonnen und das bekommst du, wenn du eine Mail schickst an chris@happyshooting.de und mir deine Adresse schickst und auch nochmal, schreib am besten Schwimmflügelchen rein, dann weiß ich, was ich dir schicken soll. Und dann wird das irgendwann bei dir landen.
Tja. Da waren aber wirklich sehr schöne Bilder dabei. Also auch so 3D-Aufnahmen waren dabei. Da kann ich dir mal zwei im Vergleich sagen. Also, guck dir mal, das ist bei uns die Nummer 10 von Ike
Dice. Brauchst du mir nicht sagen die Zahl? Sag mir, wie es aussieht. Dann kann ich das besser sehen.
Das sieht aus wie durch so ein Fernglas geguckt, mit so einer starken Vignette. Bei dir gerade links im Bild, das da. Das ist zum Beispiel eine Stereo-Bildaufnahme.
Muss man da schielen?
Nee, gerade durchgucken, glaube ich. Da hast du einen Weg halt. Der Weg ist relativ unspektakulär. Da sind so zwei Poller, dass man da nicht mit dem Auto reinfährt. Im Hintergrund ist so eine kleine Brücke mit so einem kleinen Geländer. Links und rechts sind Bäume, im Hintergrund auch Bäume. Ist so wie so ein Zugang zu so einem Feldweg halt. Das habe ich mir mal angeguckt, also in 3D eben drauf geguckt. Das kann man machen, wenn man den richtigen Abstand zum Bildschirm hat und dann ganz entspannt durch den Monitor durchguckt. Nee, das muss man üben.
Ja,
ja. Irgendwann hat es Klick gemacht und ich habe das Bild gesehen und habe gedacht, naja, ist das wirklich 3D? Und dann lies mal den Kommentar. Das ist tatsächlich 3D, aber er schreibt in den Kommentar selbst dazu, dass das nicht so ganz optimal ist, weil der Abstand der Objektive, der ist relativ nah zueinander und deswegen wirkt das nicht wirklich plastisch.
Naja, die Augen unser Augenabstand, der liegt irgendwo so bei um die 6,5 Zentimeter im Durchschnitt, glaube ich.
Ja, das Problem ist, wenn du das einfach so abfotografierst mit dem echten Augenabstand, dann mag das realistisch sein, aber auch nicht. Denn wir Menschen nehmen ja die Tiefe auch dadurch wahr, dass wir Parallaxenverschiebung haben, weil wir uns immer ein bisschen bewegen und das Gehirn das dann dazu rechnet. Und natürlich die Schärfe. Also wenn wir halt fokussieren auf irgendeinen Punkt und dann auf den anderen Punkt, dann ist uns klar, dass das weiter weg ist. Und wenn du das in einem Foto nachbilden willst, dass es halt wirklich plastisch aussieht, dann musst du den Abstand vergrößern. Also es muss ein bisschen hyperplastisch werden. Und da gibt's auch ein schönes Beispiel. Und zwar hat das gemacht wieder der Heimiebe. Das ist Titel Stereofotografie. Wenn du da nochmal in die Übersicht gehst, das sieht, das ist quasi fast schwarz auf schwarz. Sieht aus wie so ein wie da diese beiden Bilderrahmen da, das vorletzte in der vorletzten Reihe, das da genau. Da hat der Heimiebe nämlich, den kennen wir von der Lokversteigerung, der hat nämlich auch wieder so eine Lok oder ein Fahrzeug in diesem Fall, was so aus kuriosen Teilen gebaut ist, fotografiert.
Mit der Röhre, ne?
Genau, auch stereoskopisch. Auch das kann man eben, wenn man entspannt durch den Monitor schaut, sich anschauen. Und das sieht dann wirklich überrealistisch dreidimensional aus. Also da kommt richtig die Tiefe raus, wenn man da drauf schaut. Das hat mir auch wirklich gut gefallen. Also da steckt auch ein gewisser Aufwand dahinter, sowas zu machen.
Echt toll. Ich hatte mal vor Jahren, das ist mindestens 10 Jahre her, bei Tips from the Top Floor einen Hörer, dessen Vater, der ist damals beim Bau des World Trade Centers in New York, hat er sich einen gelben Helm aufgesetzt und eine Weste angezogen, so eine Schutzweste, und ist einfach mal auf die Baustelle gelatscht von einem dieser Türme.
Einfach wichtig aussehen.
Ja. Ist da reingelatscht, ist da auch problemlos reingekommen, ist dann nach ganz oben gefahren und hat dann von dort aus den anderen noch im Bau befindlichen Turm fotografiert. Und zwar Stereo. Und geil. Zwar hat der Folgendes gemacht, der hat einfach von der einen Seite des ersten Turms den zweiten fotografiert und dann ist er rüber gelatscht auf die andere Seite und hat von dort aus den auch nochmal fotografiert, hat also quasi diesen Augenabstand auf, was weiß ich, wie breit diese Türme waren, aber so richtig groß und
Das ist aber nicht leicht. Da muss ja auch der Blickwinkel muss ja dann passen bei der zweiten Aufnahme.
Hat der schon alles gut gemacht und richtig. Der war also nicht doof. Der hat das schon ordentlich gemacht. Und dann hat der Sohn, der da bei mir auf dem Workshop war, hat diese Bilder mitgebracht. Also in so Tafeln mit so einem Viewer.
Das macht es einfacher beim Angucken.
Heilige Scheiße, war das gut. Also du bist dann tatsächlich oben auf dem ersten Turm gestanden, hast den zweiten im Bau befindlichen gesehen, als ob du King Kong bist, weil du halt einen riesen Augenabstand hattest und das alles dann wirklich wie so eine Miniatur gewirkt
hat. Ja, wie so ein Modell, ne?
Weil man gefühlt näher dran ist. Unglaublich geil war das. Die Bilder waren dann irgendwann auch mal online, aber sind es nicht mehr. Ich habe sie nicht mehr gefunden. Und das heißt, es bleibt jetzt halt ein Erlebnis, von dem ich erzählen kann und leider nichts, was ich vorzeigen kann, aber es war unglaublich Hammer. Und das ist natürlich schon, ich meine, also erstmal die Eier in der Hose zu haben, da einfach mal in die Baustelle reinzulatschen, dann da die Fotos zu machen, das muss man erstmal hinkriegen.
Ja.
Und der hatte da also eine komplette Serie, da reden wir also von, ich weiß nicht, der hatte eine ganze Kiste von den Dingern dabei, das waren sicher 30, 40 Bilder mit verschiedenen Blickwinkeln und Zeug, also es war schon... Also natürlich auch dann von der Umgebung von New York selbst und so.
Mhm.
Also, ja, das war
das
schon...
Das ist schön.
Sehr cool.
Aber auch sonst waren hier wirklich schöne Fotos dabei. Schön fand ich zum Beispiel den Doppelachterknoten, quasi schwarzes Seil auf schwarzem Grund, wo sich dann nur so der rote Faden vor dem Hintergrund abzeichnet. Ist bei dir gerade links das erste, genau. Sehr schön beleuchtet, so wirklich nur das Konturlicht rein, fand ich eine schöne Sache. Und dann sind schöne Ideen dabei mit zwei Spiegeleiern als Doppel, mit zwei Kerzenlampen als Doppel. Schön saftig, ne? Komm vom Land, du. Da sind die so. Doppelbelichtungen waren dabei, auch schön gemacht. Also wirklich auch sehr kreative Ideen mit den beiden Scheren und dem doppelten Schatten und so. Tolles Zeug. So ein einfacher Begriff als Fotoaufgabe. Und das ist wirklich mal eins, wo ich sage, das sind wirklich echt unterschiedliche Ideen, die ihr da rausgesucht habt. Das macht echt Spaß, sich sowas dann anzugucken, wie ihr diesen Begriff interpretiert habt. Das ist toll. Richtig.
Und wie gesagt, Wassererpel, schick mir eine Mail an chris@happyshooting.de und schreib Schwimmflügelchen drauf, damit ich dann auch weiß, was ich dir schicken darf.
Genau. Die aktuelle Aufgabe ist zerstört. Die läuft noch. Und nächste Woche werden wir uns eine neue suchen mit eurer Hilfe.
Genau. Und auch nächste Woche, nur noch mal ganz am Schluss zur Erinnerung, nicht vergessen, LFFS. Die locker fluffige Fotoshow mit Boris und Chris am 2. März um 18 Uhr nächste Woche Mittwoch. Dick in den Kalender eintragen. Da wollen wir ganz viele von euch sehen. Und bringt eure Bilder mit.
Ja, genau.
Dann werden wir mal sehen.
Das sind wir dann wieder im YouTube-Chat.
So, das ist dann wieder aus. YouTube. Das werden wir aber nächste Woche in der Live-Sendung auch nochmal ankündigen. Bis dann, macht es gut. Bis zur nächsten Woche.
Und vielen Dank an alle, die hier helfen und mitmachen und hier so
das
weiter.
Das sowieso.
Ne? Ist wichtig. Musst du sagen.
Drei.
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 Zwei. Eins.
Zwei auch. Und eins. Und Happy Shooting.